Vielleicht ist uns das englische Lied bekannt von William Gaither, Because He Lives. Ich denke, dass davon gibt es auch eine deutsche Version. Und das Lied, oder im Chor besonders, heißt es dann immer wieder, weil Jesus lebt. Deshalb kann ich dies und das und jenes. Aber wir wollen heute Morgen uns mit diesem Gedanken einmal beschäftigen. Welchen Unterschied macht es in meinem, in deinem Leben aus, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt? Ist irgendetwas anders geworden auf dieser Welt, aber nicht so sehr auf dieser Welt unbedingt, sondern wir gehen persönlicher, wir denken jetzt an uns, an unser eigenes Leben und wollen uns diese Frage stellen: Was ist in meinem Leben anders, weil Jesus lebt, weil Jesus auferstanden ist? Berührt es dich irgendwie? Als ich an diese Frage dachte, musste ich an so viele Menschen denken, die heute auch den Tag erleben, Ostern miterleben, aber für die es überhaupt keinen Unterschied macht. Mir war es interessant, mir kam der Gedanke, ich werde mal sehen, was in der Zeitung, die ja so viele Menschen allgemein lesen, was in der Zeitung stehen wird. Heute, so ein besonderer Tag in der Christenheit, so ein besonderer Tag überhaupt, an den wir denken, in der ganzen Weltgeschichte, so habe ich Eldebert nachgeschaut. Ich habe oben angefangen, runtergeschaut, die Überschriften ein bisschen gelesen. Es geht da immer noch um die Wahlen, um diese Partei und jene Partei. Da hat jemand den anderen ermordet. Alles so was Langweiliges und Belangloses. Und nichts von der Auferstehung Jesu Christi. Eine ganze Seite voll allerlei Unnötigem, aber nichts von Jesu Auferstehung. Dachte ich, okay, Eldebert, gut. Ich schaue mal bei einer deutschen Zeitung nach. Bin auf eine deutsche Website gegangen. Und auch wieder oben ein Bild vom Piloten irgendwie, immer noch von diesem Flugzeugabsturz dort in Frankreich. Bis unten durchgeschaut, glaubst du, ich habe was von der Auferstehung Jesu Christi gefunden? Ist das nicht traurig? Wenn man die fragen würde, was macht dir die Auferstehung aus? Viele Menschen würden wahrscheinlich sagen, für mich macht das keinen Unterschied. Das ist genauso ein Sonntag wie ein anderer Sonntag. Die schlafen sich wahrscheinlich gut aus, essen dann gut und dann nachmittags sind sie vielleicht wieder mit Freunden zusammen oder abends. Dann wird wieder tüchtig getrunken und gefeiert. Kann man aber an dir sehen, dass Jesus lebt? Diese Frage habe ich mir gestellt. Wenn Menschen uns beobachten, kann man an unserem Leben, an dem, wie wir uns benehmen, an dem, was unser Ziel im Leben ist, könnten die Menschen uns sagen, an diesem Menschen kann ich sehen, dass Jesus lebt. Weißt du, im Leben eines Kindes Gottes, im Leben eines Christen, sollte es einen riesengroßen Unterschied machen. Weil Jesus lebt, sollte eigentlich alles anders werden, sollte dein ganzes Leben verändert werden. Weißt du, das Schöne ist, Gottes Wort lässt uns nicht im Dunkeln, sondern Gottes Wort zeigt uns an vielen, vielen Bibelstellen, was in meinem und deinem Leben anders ist, anders sein sollte, weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus lebt. Und wir wollen heute, ich habe diese Bibelstellen mir angeschaut, habe darüber nachgedacht, ich wurde reichlich dadurch gesegnet. Und wir wollen heute uns mit diesem Gedanken einmal beschäftigen. Weil Jesus lebt, und fangen wir mal beim ersten Punkt an, weil Jesus lebt, ist unser größtes Problem im Leben gelöst. Wir alle haben im Leben Probleme, manchmal mehr, manchmal weniger, aber meistens, wenn man ein Problem hat, dann kommen mehrere auf einmal. Ein jeder von uns könnte von irgendeinem Problem in seinem Leben erzählen. Nicht bloß ein Problem, das wir mal gehabt haben, sondern sogar ein Problem, in dem wir vielleicht gerade jetzt stecken. Ich meine, irgendetwas aus dem Alltag, bei der Arbeit irgendein Problem mit einer Maschine, dass uns einer vielleicht nicht bezahlen will oder dass wir ein gesundheitliches Problem haben oder irgendein Problem. Wir alle haben Probleme. Aber was ist das größte Problem im Leben? Möchte jemand eine Antwort geben? Was glaubst du, was ist das allergrößte Problem in deinem Leben oder auch in unserem Leben? Wenn man Jesus nicht hat. Wenn Sünde in unserem Leben ist und man könnte sagen, dieses, wenn wir Jesus nicht in uns haben, wenn wir noch in Sünde leben, Sünde ist das allergrößte Problem der Menschheit. Weißt du warum? Weil all die anderen Probleme, die lösen sich meistens früher oder später auf. Ist doch so, nicht wahr? Das Problem können wir, wenn es mit der Gerätschaft ist, wir können das endlich irgendwie finden, wir doch die richtigen reparieren es und das funktioniert wieder. Oder das Problem ist wenigstens dann zu Ende, wenn wir einfach sagen, okay, das geht einfach nicht zu reparieren, ich schmeiße es weg, verkaufe es noch für Eisenpreis und kaufe mir eine neue. Ist das Problem auch gelöst? Wenn wir krank sind, ein krank, gesundheitliches Problem. Irgendwann wird es wieder besser. Irgendwann werden wir gesund. Die Schmerzen sind nicht mehr da. Und so könnten wir sagen, eigentlich jedes Problem löst sich irgendwie auf dieser Welt. Spätestens, weißt du, wann spätestens das Problem aufhört, die wir hier auf Erden haben? Spätestens mit deinem Tod. Wenn du dann erst auf dem Krankenbett liegst, dann werden sowieso wahrscheinlich von den Problemen, die du dachtest, die du vorher hattest, wenn es erst zum Sterben kommt, auf einmal denkst du nicht mal dran, dass du die Probleme hast. Ist es dir auch manchmal schon so ergangen, wenn du mal denkst, oh nein, was mache ich jetzt damit? Und das Problem scheint dir so groß sein. Aber wenn du dich mal dann erinnerst und daran denkst, aber wenn ich jetzt heute in ein paar Stunden sterben würde, würde mir dieses Problem immer noch so wichtig sein? Dass mir vielleicht jener nicht gezahlt hat oder dass dies oder jenes. Wir würden ganz vergessen, denke ich, von den Problemen. Und spätestens mit unserem Tod hören die Probleme hier auf. Aber es gibt ein Problem, das ist dieses größte Problem. Das hört nicht hier auf. Dieses Problem, wenn wir das in unserem Leben noch haben, das wird uns in alle Ewigkeit zum Verhängnis werden. Wenn wir dieses Problem hier nicht lösen, und so in die Ewigkeit übergehen, dann sage ich mal, haben wir ein Problem. Weißt du, die ganze Ewigkeit in der Hölle zu sein, das ist wirklich das allergrößte, mit Abstand das größte Problem in unserem Leben. Aber jetzt wollen wir ein paar Bibelverse lesen und werden sehen, weil Jesus auferstanden ist, braucht dieses Problem nicht mehr in deinem Leben stehen bleiben. Wir lesen, wir können das hier am Bildschirm mitlesen oder auch aus der Bibel direkt mitlesen, macht keinen Unterschied. Kolosser Kapitel 2, und wir wollen besonders darauf achten, die Verbindung mit Jesu Auferstehung und dann, was das für eine Auswirkung in unser Leben hat. Kolosser 2, Vers 12 und 13 erst einmal. Oder bis 14. Indem ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe, in welchem ihr auch seid auferstanden durch den Glauben. Hier das Wort auferstanden durch den Glauben, den Gott wirkt, welcher ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch auch mit ihm lebendig gemacht, da ihr tot waret in den Sünden. Das ist das große Problem, die Sünde. Und in euren unbeschnittenen Fleisch und hat uns geschenkt alle Sünden. Und ausgetilgt die Handschrift, so wider uns war, welche durch Satzungen entstand und uns entgegen war, und hat sie aus dem Mittel getan und an das Kreuz geheftet. Unser größtes Problem, die Sünde, ist durch die Auferstehung Jesu, dadurch, dass Jesus lebt, gelöst worden. Es heißt hier, dass wir mit ihm lebendig gemacht worden sind. weil er lebendig gemacht worden ist, können auch wir lebendig gemacht werden. Und er sagt noch, er hat uns geschenkt alle Sünden. Das heißt, erlassen, vergeben. Wir brauchen unsere Sünden nicht mitschleppen in die Ewigkeit, sondern er sagt, ich vergebe dir. In dem Sinne, er hat sie geschenkt. Natürlich hat es ihm viel gekostet. Er hat sie nicht einfach so leichtfertig und so schnell kurz überlegt und sagt, ach, ich schenke dir das. Nein, er hat den Preis dafür getragen. Und damit er uns die vergeben oder erlassen konnte, musste Jesus selbst ans Kreuz gehen. Und dann hat er ausgetilgt die Handschrift, so wider uns war. Wenn die Römer einen Gefangenen hatten, dann haben sie, wenn irgendein Mensch irgendetwas zu Schulden gekommen ist und er wurde vor Gericht gebracht, dann haben sie, ich denke, während der Gerichtsverhandlung, als dann das Urteil feststand, dann haben sie eine Platte genommen oder irgendein Material und haben dann darauf die Schuld dieses Gefangenen aufgeschrieben. Was sein Vergehen war, was er gemacht hat, ob er jetzt gestohlen hat oder jemand ermordet hat, ob er irgendetwas gegen den Kaiser vielleicht gesagt hat, irgendein Gesetz, also seine Schuld, wurde auf diesem aufgeschrieben. Und dieses wurde dann mit ins Gefängnis genommen und in die Gefängniszelle wurde es an seiner Tür festgemacht. Jeder, der da vorbeiging, der wusste, was seine Schuld war. Diese Handschrift, die gegen ihn war. Und wenn aber der Gefangene, angenommen, das war jetzt eine Schuld, die nicht Todesstrafe würdig war, aber er musste vielleicht zum Beispiel 8 Jahre im Gefängnis sitzen. Wenn er dann die 8 Jahre abgesessen hat und dann wieder freigekommen ist, dann wurde dieses Schild runtergenommen von seiner Tür und darüber wurde draufgeschrieben, cancelado, bezahlt. Und dann konnte er dieses Schriftstück nach Hause nehmen. Und in dem Sinne wurde auch die Handschrift, die gegen uns war, die Schuld für deine Sünde und meine Sünde, die wir getan haben, die stand da drauf. Und weißt du, was der Sold dafür wäre? Tod. Nicht bloß ein paar Jahre im Gefängnis sitzen und dann wieder frei, das wäre leicht. Aber die Schuld, die ich und du begangen haben, die Strafe dafür wäre der Tod. Aber Jesus kam und er hat uns aus diesem großen Problem rausgeholt. Weil er gestorben und dann auch auferstanden ist, weil wir mit ihm lebendig gemacht werden können. Wir würden nicht können lebendig gemacht werden, wenn Jesus nicht erst lebendig gemacht wäre. Wenn er nicht erst auferstanden wäre. Aber weil er auferstanden ist, ist es möglich geworden, dass er diese auf unseren Schuldzettel, auf unseren Schuldbrief draufschreiben kann. Cancellado. Es ist vollbracht. In voller Höhe bezahlt. Und deshalb sind wir jetzt das Problem los. Natürlich bloß derjenige, der mit seinem Problem zu Jesus kommt. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann möchte ich dich ermutigen, weil Jesus lebt, hast du eine Chance. Weil Jesus auferstanden ist, du kannst heute dein Problem nehmen, auch wenn es so groß ist wie ein großer Stein. Komm mit diesem Problem zu ihm, bring es ihm, sag es ihm, bekenne es vor ihm und Jesus kann dein größtes Problem im Leben lösen, weil er lebt, weil wir heute Auferstehung feiern können. Ein zweiter Gedanke, weil Jesus lebt und wir werden immer wieder sehen, alles hängt damit zusammen, weil er auferstanden ist, weil er lebt. Weil Jesus lebt, kannst du auch leben. Du kannst ewiges Leben haben. Du brauchst nicht mehr tot sein in Übertretungen und Sünden, sondern du kannst auch leben. Wenn Jesus niemals auferstanden wäre, hätte keiner von uns ewiges Leben haben können. Das wäre einfach nicht möglich. Keiner von den Menschen würde im Himmel kommen. Alle Menschen würden in die Hölle gehen müssen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Aber weil Jesus lebt, kannst du auch Leben haben. Jesus hat das selbst gesagt. In Johannes 14, Vers 19 sagte er so: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Weil er lebt, wir könnten auch sagen, weil ich auferstanden bin, sollt ihr auch auferstehen. Seht, durch Adam, durch die Sünde, die Adam getan hat, sind wir alle gestorben, geistlich gesehen, einen geistlichen Tod. Aber durch Jesus können wir Leben haben. Ein weiterer Vers, der auch auf zum selben Gedanken sich bezieht. Weil Jesus lebt, kannst du auch leben, aus 1. Korinther 15, Vers 22. Auch aus dem Kapitel, aus dem wir schon die Lektion hatten. 1. Korinther 5, Vers 22, den Vers haben wir auch gelesen heute schon. Denn genauso wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Weil Jesus lebt, weil Jesus auferstanden ist, deshalb allein können wir auch Leben haben. Geistliches Leben. Gott sei Dank, dass der Herr Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist. Noch ein Vers, der sich auch auf denselben Gedanken bezieht. Aus Johannes 11, Vers 25. Diesen Vers haben wir heute schon gehört und trotzdem möchte ich ihn noch einmal lesen, weil er so schön ist. Johannes 11, Vers 25. Im Zusammenhang mit der Auferstehung des Lazarus sagt Jesus: Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Seht, Jesus sagt nicht bloß: Wer an mich glaubt, der wird leben. Wichtig ist, dass er vorher gesagt hat: Ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Deshalb kann er auch sagen: Der wird leben, der wird auferstehen. Wenn das Erste fehlte, würde man niemals das Zweite sagen können. Aber Gott sei Dank, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Das Leben, das geistliche Leben, das wir hier auf Erden schon haben können, wenn wir seine Kinder geworden sind, wir sind dann aus dem Reiche des Todes in das Reich des Lebens gekommen. Und wer das erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Der weiß, wie es sich fühlt, wenn man geistliches Leben hat. Diese Freude, diesen Frieden. Aber nicht bloß das, er sagt auch: Der wird leben, ob er gleich stürbe. Das ist noch ein weiterer Gedanke. Dieses ewige Leben, das geht weiter. Wir haben gesagt, wir brauchen hier in einem Sinne nicht sterben. Wir schlafen bloß, entschlafen, aber unsere Seele kann weiterleben. Gott sei Dank dafür. Gehen wir zum nächsten Gedanken. Weil Jesus lebt, brauchst du nicht mehr Angst zu haben. Wenn ich euch fragen würde, ich werde es nicht machen, aber wenn ich euch fragen würde, wer von euch schon mal Angst gehabt hat, ich weiß, wenn ihr ehrlich seid, würde sich jeder melden müssen. Wir alle wissen, was es bedeutet, Angst zu haben. Von den kleinsten Kindern bis zu den erwachsenen Menschen. Wir haben das alles, alle schon in unserem Leben erlebt. Aber dürfte ich mal fragen, welche Angst quält einen Menschen am meisten? Die Angst um was oder welche Angst macht es einem Menschen am schwersten? Ganz genau. Das ist die größte, die schrecklichste Angst. Dass man Angst hat, in der Ewigkeit in der Hölle zu sein. Die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Sterben. Man kann es sich fast nicht vorstellen, wenn wir manchmal an einem Autounfall vorbeifahren und sehen, an der Straße liegt ein Körper, der ist mit einer Decke oder einige Körper, Menschen, die sind mit einem Laken, mit einer Decke zugedeckt. Kommt da nicht in uns auch Angst auf? Was ist, wenn ich da liegen würde? Und wir versuchen dann den Gedanken irgendwie zu verdrängen, machen die Musik ein bisschen lauter, Hauptsache ein bisschen fröhlicher, dass wir gleich wieder auf andere Gedanken kommen. So machen es oft die Menschen. Diese Angst steckt in jedem drin, in jedem, der noch nicht Jesus persönlich begegnet ist, natürlich. Aber ich erinnere mich gut an in meinem eigenen Leben, wie ich Angst hatte. Manchmal, wenn ein großes Ungewitter aufkommt und der Blitz einschlägt und es kracht und wenn man dann weiß, man ist nicht bereit, auf einmal wird es so sehr eng ums Herz und es kommen einem allerhand Gedanken. Ein Mensch hat Angst zu sterben. Aber das Gute ist, weil Jesus lebt, weil Jesus auferstanden ist, brauchen wir keine Angst mehr haben. Diese größte, schrecklichste Angst, mit der brauchen wir uns nicht weiter rumplagen, sondern wir können Ruhe und Frieden darüber haben. Ich möchte uns einige Verse lesen. Die sind alle aus dem Matthäus Kapitel 28, aus dem Auferstehungsbericht. Wir lesen hier auch mehrfach von Angst oder von Furcht wenigstens. Lasst uns mit Vers 4 beginnen. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Hier sind wenigstens die Hüter, die römischen Soldaten, die aufgestellt waren vor dem Grab Jesu, die haben Angst gehabt. Als dieses Erdbeben kam, weißt du, die haben so einen Schrecken bekommen, dass sie besinnungslos wurden. Die wurden, als wären sie tot. Sie sind einfach vor Schreck, vor Angst umgefallen. Das passiert manchmal, dass jemand vor Schrecken, vor einem großen Schrecken, plötzlich die Besinnung verliert. Und hier war es. Die wurden, als wären sie tot vor Furcht. Hier ist ein Beispiel, wo Menschen Angst haben. Aber nicht bloß die. Es heißt im nächsten Vers, aber der Engel antwortete und sprach zu den Weibern, zu den Frauen, die eigentlich gekommen sind, um Jesu Leib richtig noch zu bestatten, noch zu einbalsamieren und so weiter. Und weißt du, was der Engel ihnen sagt? Er sagt, fürchtet euch nicht. Das ist das Erste, was er sagt. Seht, sogar die Frauen, Maria, Magdalena, Maria, wer immer da war, die fürchteten sich. Die hatten auch Angst. Und weil Jesus auferstanden ist, können jetzt die Engel sagen, fürchtet euch nicht. Sie ermutigen sie, sagen, ihr braucht nicht Angst haben. Aber es scheint so, das allein hat ihnen nicht ganz geholfen. Wir lesen ein paar Verse weiter, dann im achten Vers. Und sie gingen schnell oder eilend zum Grabe hinaus, mit Furcht und großer Freude, und liefen, dass sie es seinen Jüngern verkündigten. Jetzt sehen wir, sie hatten immer noch Furcht, aber jetzt hatten sie auch schon Freude. Also, ich würde sagen, es ging ihnen schon viel besser. Sie hatten nicht mehr diese Furcht wie am Anfang. Am Anfang hatten sie bloß Furcht. Der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Und nachdem sie das gesehen, alles beschaut haben und wieder weggehen, das heißt, dass sie dann mit Furcht, aber auch mit großer Freude, also noch geteilt, irgendwie mit einer geteilten Einstellung vom Grabe weggehen. Und weißt du, Jesus will nicht, dass jemand vom Jesu Grab so weggehen soll. Und er hält sie noch einmal an. Der neunte Vers ist hier nicht am Bildschirm, aber ich werde den einmal uns lesen. Und als sie jetzt gingen, also mit Furcht und mit Freude, und als sie hingingen, um es seinen Jüngern zu berichten, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sagte, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Weißt du, was dann das Erste ist, was Jesus ihnen sagt? Die ersten Worte nach der Auferstehung. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Wieder dieselben Worte, fürchtet euch nicht. Also, verstehst du jetzt, weil Jesus lebt, brauchen wir nicht mehr Angst haben. Wenn diese größte Schrecken, diese größte Angst in unserem Leben geregelt ist, wenn wir nicht mehr Angst vor dem Tod haben, vor dem Sterben haben, natürlich werden wir in unserem natürlichen irdischen Leben bei manchen Situationen Angst haben. mal ein Schrecken bekommen. Das schon, aber diese größte Angst, die brauchen wir nicht mehr haben. Da hören wir die tröstenden Worte Jesu: Fürchtet euch nicht. Wie steht's mit dir heute Morgen? Kannst du sagen: Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst zu sterben. Ich bin bereit. Diese größte Angst in meinem Leben ist weg. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt sterben würde, kann ich mit Freuden zum Heiland gehen. Wenn diese Furcht in deinem Leben noch nicht geregelt ist, dann komm schnell zum Grab. Weil Jesus lebt, wird diese Angst von deinen Schultern endlich weggenommen. Und dann, wenn mal wieder ein Ungewitter kommt oder du fast in einen Unfall reinkommst oder so, dann brauchst du nicht diese schreckliche Angst mehr haben, sondern du darfst getrost sein. Du darfst freudig vom Grab Jesu weitergehen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Weil Jesus lebt, kannst du ein anderes Leben führen. Das wird jetzt sehr praktisch. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn Jesus zwar gestorben wäre, aber nicht auferstanden wäre, hätten wir als Christen keine Kraft, keine Macht irgendwie, keine Gnade, ein anderes Leben zu führen. Aber weil Jesus auferstanden ist, muss dein und mein Leben anders sein. Aus Kolosser Kapitel 3 lesen wir zwei Verse erstmal. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzen zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Also, wenn wir mit Christus auferstanden sind, er ist auferstanden, und wenn wir mit ihm auch auferstanden sind, dann muss unsere Einstellung anders werden. Unser Trachten geht dann nicht mehr nach irdischem, sondern nach dem, was droben ist. Suchet das, was droben ist, nicht das, was auf Erden ist. In Kolosser Kapitel 2, es geht eigentlich noch weiter. Ich möchte noch, obwohl sie hier nicht vorne sind, aber möchte ich trotzdem noch ein, zwei Verse weiterlesen. Kolosser 3, Vers 3 und 4. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Wir sind mit Christus gestorben, aber auch mit Christus auferstanden. Und deshalb muss unser Leben anders sein. Wenn unser Leben noch nicht anders ist als das Leben eines Menschen in der Sünde, dann müssen wir noch Ostern erleben. Dann müssen wir diese persönliche Begegnung mit Jesus noch machen. Wenn wir Jesus erlebt haben als den Lebendigen, als den Auferstandenen, dann muss unser Leben anders sein. Noch den Vers aus Epheser 2, Vers 5. Da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt in Christo Jesu. Darf ich mal fragen, wann ist es soweit, dass unser Leben so sein soll, dass es das in das himmlische Wesen gesetzt ist? Viele Menschen glauben, das passiert einmal nach dem Tod, wenn wir einmal im Himmel sind. Wenn wir so glauben, dann glauben wir falsch. Es heißt hier ganz klar, dass er uns samt ihm auferweckt hat und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt hat. Das ist in Gegenwartform, nicht in Zukunftsform, nicht, dass das einmal passieren wird, sondern unser Leben soll schon jetzt so sein. Es soll auf das Himmlische ausgerichtet sein, auf das, was droben ist, unser Hauptziel im Leben. Es handelt sich nicht um das Irdische, sondern wir suchen das, was droben ist. Trachten am ersten nach dem Reich Gottes. Weiter, weil Jesus lebt, nicht, dass unser Leben bloß anders sein muss, sondern wir können auch ein Siegesleben führen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ein Punkt, der leider nicht mehr von der ganzen Christenheit geglaubt wird, von vielen geleugnet wird. Aber weil Jesus lebt, sagt uns Gottes Wort, können wir auch ein Siegesleben führen. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir so schmock sind oder weil wir uns so gut anstrengen und so gut aufpassen können. Nein, nicht deshalb können wir ein Siegesleben führen. Aber weil Jesus lebt, auferstanden ist, deshalb können wir ein Siegesleben führen. Wir lesen diesen schönen Bibelverse, 1. Korinther 15 ebenfalls. Wenn aber das Verwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde und die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sehen, es geht jetzt hier darum, dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Das meint, er ist auferstanden, er lebt. Und durch ihn, weil er das getan hat, dürfen wir und können wir Sieg in unserem Leben haben. Sieg in jedem Bereich unseres alltäglichen Lebens. Sieg in jeder Versuchung, von welcher Seite die Versuchung auch kommen mag. Gottes Wort verspricht uns Sieg. Weil Jesus lebt, dürfen wir ein Siegesleben führen. Nicht deshalb, weil wir vielleicht zur Bibelschule gegangen sind und so viel gelernt haben aus der Bibel. Nein, nicht deshalb können wir ein Siegesleben führen. Nicht deshalb, weil wir schon sagen können, ich bin jetzt schon so und so viele Jahre bekehrt. Deshalb kann ich ein Siegesleben führen jetzt. Nein, nicht deshalb. Aber weil Jesus lebt, weil er den Tod besiegt hat, dürfen wir ein Siegesleben führen. Wir dürfen eigentlich mit ihm in dem Siegeszug mit hinein, mit ihm mitziehen. Nachdem er den Tod, den größten Feind, den letzten Feind überwunden hat, dürfen wir mit ihm ein Siegesleben führen. Weil Jesus lebt, das ist jetzt ein sehr tröstliches Wort, besonders für jemanden, der vielleicht vor kurzem einen Lieben verloren hat. Weil Jesus lebt, werden wir einmal bei der Auferstehung der Toten dabei sein können. Werden wir einmal alle, die ihm glauben, alle, die selig gestorben sind, wieder sehen können. Als ich zu diesem Punkt kam, musste ich an die Familie Johann Knellsen in Chihuahua jetzt denken, die ihren Jungen vor kurzem begraben haben und heute auch Ostern feiern. Ist das nicht ein Trost für uns? Wenn wir wissen, dass jemand im Glauben gestorben ist, dann dürfen wir, weil Jesus auferstanden ist, die Gewissheit haben, dass wir sie sehen werden, wenn wir bis ans Ende treu bleiben. Dass wir auch einmal bei der Auferstehung der Toten dabei sein werden, wenn Jesus kommt und wenn dieser letzte Tag kommt und die allgemeine Auferstehung und wir werden alle vor ihm erscheinen. Lasst uns mal aus 1. Korinther 1. aus 2. Korinther 4, Vers 14 einmal lesen. 2. Korinther 4, Vers 14. Paulus sagt so, und wissen, dass der, so den Herrn Jesus hat auferweckt, wird uns auch auferwecken durch Jesum und wird uns darstellen samt euch. So wie Jesus auferweckt worden ist, so wirst du und ich, auch wenn wir sterben und hier begraben werden, einmal auferweckt werden. Weißt du, eigentlich genauso sicher, genauso eindeutig, genauso klar, wie Jesus auferstanden ist, mit derselben Sicherheit können wir rechnen, dass wenn wir im Glauben sterben, dass wir auch auferstehen werden. Vielleicht denken wir an manche unserer lieben Verwandten, die schon heimgegangen sind, die im Glauben gestorben sind, oder unsere guten Freunde. Genauso sicher ist, genauso wie es sicher ist, dass Jesus lebt, genauso sicher werden auch Sie bei der Auferstehung dabei sein können. Und wenn wir im Glauben sterben, genauso sicher werden auch wir wieder auferstehen. Römer 8, so nun der Geist des, der Jesum von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch derselbe, der Christum von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, um des Willen, dass sein Geist in euch wohnt. Derselbe Geist, der Jesum die Kraft gegeben hat, die Macht gegeben hat, aufzustehen, genau derselbe Geist, kein anderer, derselbe Geist wird auch unsere Leiber auferwecken. Und wir werden dann im Himmel ewig mit ihm sein können. Wirst du auch bei dieser Auferstehung dabei sein? Hast du die Klarheit? Hast du die Gewissheit? Ein Vers, den möchte ich noch hinzufügen, der nicht hier vorne steht. 1. Korinther 15 wiederum. Lese ich Verse 50 bis 52. Das sage ich aber, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch ererbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Seht, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben. Weißt du, was das bedeutet? Wenn zum Beispiel Jesus jetzt bald kommen würde, bevor wir gestorben sind, bevor wir begraben sind, die werden nicht sterben. Wir werden nicht alle sterben. Aber wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden unverweslich auferstehen und wir werden verwandelt werden. Dann werden wir zusammen vor Gott stehen. Mit Jesus kommen. Die, die schon gestorben sind, die werden auferstehen. Auch mit einem verwandelten Leib. Mit einem anderen Leib, nicht mit Fleisch und Blut. Und auch wir oder die Christen, die zur Zeit der Wiederkunft Jesu noch am Leben sind, die werden ja nicht gestorben sein. Die werden gleich verwandelt werden. Die werden auch genauso wie die Verstorbenen auferstehen mit einem verwandelten Leib, so werden auch die diese Verwandlung erleben. Dann werden wir zusammen vor Gott sein. Und all die Schar der Gläubigen werden wir sehen. Wir werden können dabei sein. Das ist alles bloß möglich. Dieses herrliche Wiedersehen, auf das ich mich auch schon freue, mit manchem, der auch ich in meinem Leben schon verloren habe. Wenn wir uns da so hineindenken, wie wird das sein? All die, die schon hier begraben sind, die selig gestorben sind, wir werden sie wieder sehen können. Wir werden sie erkennen. Wir werden sehen, wer es ist. Wir werden nicht zweifeln. Wir werden ganz genau wissen, wer es ist. Wir werden können mit ihnen sprechen. Wir werden können zusammen mit ihnen den Herrn Jesus preisen. Hast du die Sicherheit, dass du bei dieser Auferstehung dabei sein wirst? Das ist möglich, wenn du willst, weil Jesus auferstanden ist. Weil Jesus lebt, das ist jetzt der vorletzte Punkt, hast du einen Fürsprecher. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wer würde sich für uns noch einsetzen können? Auch wenn wir versuchen würden, an Jesus zu glauben und an all die Wunder, die er getan hat, und versuchen, all die Befehle und Gebote zu halten, die er getan hat, aber wenn wir Jesus nicht hätten, wenn er nicht auferstanden wäre, hätten wir keinen Fürsprecher. Römer 8, Vers 34. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben, ja vielmehr, der auferweckt ist. Welcher ist zu Rechten Gottes und vertritt uns? Seht, weil Jesus auferweckt ist, deshalb haben wir einen Fürsprecher. Deshalb haben wir einen, der für mich und für dich sich einsetzt. Hebräer 7, Vers 23. Und jener sind viele, die Priester wurden, darum, dass sie der Tod nicht bleiben ließ. Dieser aber, darum, dass er ewiglich bleibt, weil er ewiges Leben hat, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch selig machen, immer da, die durch ihn zu Gott kommen, und lebt immer da und bittet für sie. Weil Jesus lebt, haben wir einen Fürsprecher. Haben wir einen, zu dem wir kommen können. Auch wenn etwas in unserem Leben schiefgelaufen ist, oder auch wenn wir irgendwie gefallen sind und sogar gesündigt haben, wir brauchen dann nicht dort in diesem Schlamm liegen bleiben, sondern wir können zu unserem Fürsprecher kommen und können ihm sagen, Herr Jesus, du siehst, was passiert ist, du weißt, was ich gesagt, getan, gedacht, geschaut habe. Und wenn wir es in wahrer Reue tun, so haben wir einen, der sich für uns einsetzt, der uns wieder vergibt. Weißt du, es heißt sogar, der lebt immer da und bittet für sie. Jesus bittet für dich. Er betet für dich, wenn ich das so sagen kann. Weißt du, er möchte, dass du sollst ein wohlgefälliges Leben führen. Er setzt sich für dich ein. Er versucht dir mit allen möglichen Mitteln dir zu helfen. Er ist auf deiner Seite. Du hast einen Fürsprecher, weil er lebt. Wenn er nicht auferstanden wäre, wäre es auch nicht möglich. Und der letzte Gedanke, mit dem Gedanken schließen wir. Weil Jesus lebt, hast du eine lebendige Hoffnung. Der Chor aus diesem Lied, Because He Lives, von William Gaither ist, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weil Jesus lebt, fürchte ich mich nicht. Jesu, ich weiß, du kennst die Zukunft. Mein Leben hat nur Wert, weil du mein Heiland bist. Weil Jesus lebt, haben wir eine Hoffnung für morgen. Deshalb können wir morgens mutig aufstehen und egal wie schwer es, durch was wir auch im Leben durchgehen, wir haben eine lebendige Hoffnung. Lasst uns das aus der Bibel direkt lesen. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Durch was? Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Deshalb, weil Jesus lebt, können wir eine lebendige Hoffnung haben. Welche Hoffnung hat ein Mensch, der ohne Gott lebt? Ich meine, Menschen machen sich auch verschiedene Hoffnungen, trügerische Hoffnungen. Man versucht sich etwas einzureden. Ich musste da an das Flugzeugunglück denken, ein paar Tage zurück, als jetzt in den letzten paar Minuten die 149 Menschen gesehen haben, dass das Flugzeug nach unten geht. Und nachdem sie jetzt noch die zweite Blackbox gefunden haben, haben sie gesehen, konnten sie herausfinden, dass der Co-Pilot extra mehrmals den Autopilot des Flugzeugs überschrieben hat und die Geschwindigkeit beschleunigt hat. Noch schneller, noch schneller und noch schneller, um noch stärker in den Felsen aufzuprallen. Aber stellen wir uns mal vor, du würdest jetzt da drin sein. Oder die Menschen, die da drin waren. Was für eine Hoffnung haben die Menschen gehabt? Worauf konnten sie noch hoffen? Vielleicht hat einer gehofft, dass sie es irgendwie schaffen würden, diese Tür kaputt zu machen, dass es dem Pilot gelingen würde, diese Tür irgendwie durchzubrechen. Es wurde gesagt, dass sie scheinbar, dass sie mit einer Axt versucht haben, diese Tür aufzubrechen. Die haben gehofft, dass das vielleicht, oder vielleicht haben sie gehofft, dass der Co-Pilot endlich doch seine Meinung ändern würde. Ich weiß nicht, was für eine Hoffnung sie hatten. Das ist eine lustige Geschichte eigentlich. Auch in einem Flugzeug, der vier Turbinen oder vier Motoren hat, auf einmal beim Fliegen kommt die Durchsage vom Pilot von vorne. Er möchte sagen, mitteilen, dass einer von den vier Motoren einen Fehler hat und nicht mehr funktioniert. Aber, sagte, macht euch keine Sorgen, wir können auch mit drei Motoren fliegen. Bloß wir kommen etwa 10 Minuten später an. Und das stimmt auch. Die neuen Flugzeuge sind eigentlich so eingestellt, so programmiert, wenn eine Turbine aussetzen sollte, dann wird automatisch, der Computer macht dann ein, dass die andere Turbine dann anders arbeitet, sodass es sich doch irgendwie halten und weiter fliegen kann. Nach einer kurzen Zeit kam eine zweite Durchsage. Er sagt, ich möchte euch mitteilen, dass der zweite Motor jetzt an der anderen Seite ausgesetzt hat. Aber macht euch keine Sorgen. Wir können mit zwei Motoren weiterfliegen, allerdings werden wir etwa 20 Minuten später am Ziel ankommen. Nach einer Weile kommt eine dritte Durchsage, wie ihr euch schon denkt. Heißt das jetzt auf einmal, ich möchte euch mitteilen, dass der dritte Motor auch ausgesetzt hat. Aber macht euch keine Sorgen, wir können mit einem Motor immer noch weiterfliegen, allerdings kommen wir jetzt etwa 45 Minuten später an, am Zielflughafen. Dann sagt einer von den Passagieren zum anderen, sagt er, ich hoffe, dass der vierte Motor nicht ausgeht, weil sonst müssten wir ewig lange hier oben bleiben. Seht, das ist eine Hoffnung, die keinen Grund hat. eine Hoffnung, die sie nicht durchtragen wird. Und so haben die Menschen in der Welt, die setzen sich Hoffnung auf dies oder auf das. Sie hoffen, okay, ich hoffe, ich werde in einem Jahr, ich werde mich anstrengen, ich werde versuchen, ein bisschen ein besserer Mensch zu werden. Ich hoffe, das wird mir zu. Wie viele Menschen hier in der Kolonie hoffen, dass sie auch einmal in den Himmel kommen. Dass sie hoffen, dass der vierte Motor nicht ausgehen wird. Dass es irgendwie, aber weißt du, wenn diese Hoffnung keine feste Grundlage hat, wenn diese Hoffnung nicht dieses hat, nicht auf der Grundlage ist, dass man Jesus als den Auferstandenen erlebt hat, wie Paulus sagte, zuletzt ist er auch von mir gesehen worden. Wenn man dies nicht hat, dann hat man keine lebendige Hoffnung. Aber weil Jesus lebt, singt der William Gaither, lebe ich auch morgen. Weil Jesus lebt, fürchte ich mich nicht. Jesus, ich weiß, du kennst die Zukunft. Mein Leben hat nur Wert, weil du mein Heiland bist. Ich wünsche jedem ein gesegnetes Osterfest und ich wünsche, dass unser Leben anders sein würde und so aussehen würde, wie es Gott wohlgefällig ist, weil Jesus auferstanden ist. Dem Herrn sei Dank und Ehre. Amen.